Der anmutige Schimmer der kostbaren Perlen und der Glanz des Goldes in den ersten Strahlen der Morgensonne zogen die junge Frau wie magisch an. Die 17-jährige Henriette Julia Schmerler, die von allen nur Henja genannt wurde, war am letzten Montag im Juli des Jahres 1888 in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um beim Bäcker Brötchen für sich und ihren Vater zu kaufen. Frankfurt am Main war gerade erst dabei zu erwachen, die Straßen stellenweise menschenleer und der bekannte Juwelier Robert Koch hatte noch geschlossen. Henja stand vor seinem Schaufenster und blickte wie schon so oft verträumt auf den bezaubernden Perlenschmuck dahinter. Dabei riss sie ein Stückchen aus einem der noch warmen Brötchen und schob es sich in den Mund. In der Spiegelung sah sie ihr eigenes, recht fraulich gewordenes Gesicht, das von goldenen Locken umrahmt wurde. Wie sie wohl mit solch schönem Perlengeschmeide am Hals aussehen würde. Vom Besitzer des Uhrmacher- und Juweliergeschäfts hieß es, er sei der Cartier Deutschlands, der Königs- und Fürstenhäusern Diademe anmisst. Bereits dreimal hatte sich Henja wegen ihrer Leidenschaft für Perlen bei Herrn Koch als Verkäuferin beworben, doch bisher war leider nie eine Stelle für sie frei gewesen. Stattdessen erledigte sie seit dem Ende ihrer Schulzeit Büroarbeiten für ihren Vater Valentin, der Rechtsanwalt war. Diese Tätigkeit war natürlich sehr weit entfernt von ihrem Traum, mit Perlen zu arbeiten. Deren zauberhafter Glanz und innerer Schein wirkten auf Henja stets elegant und geheimnisvoll zugleich. Ihre Faszination dafür war familiär bedingt. Ihr Großvater, Opa Cornelius, stammte aus einer Familie von Flussperlenfischern im Auftrag des sächsischen Landesfürsten. Damals, zu ihrer Einschulung, hatte er ihr einen wunderschönen Armreif aus den schimmernden Kugeln geschenkt, den sie immer noch wie ihren Augapfel hütete. »Ich selbst war nie gut im Perlenfischen«, hatte der Großvater ihr damals erzählt, deshalb war er wohl Rechtsanwalt geworden. »Dafür aber mein jüngerer Bruder. Dein Großonkel Moritz ist inzwischen in Australien durch Permut reich geworden.« »Kommt er uns mal besuchen?«, hatte Henja damals gefragt. Mit etwas traurigem Gesichtsausdruck hatte Cornelius den Kopf geschüttelt. »Weißt du, Australien ist weit fort, auf der anderen Seite der Erdkugel.« Dann war er Henjas entrücktem Blick auf die Perlen des Armbands gefolgt und sie erinnerte sich noch heute, über ein Jahrzehnt später, an Cornelius Schmerlers Worte. »Perlen sind ein faszinierendes Geschenk der Natur. Man hat sie quer durch die Jahrhunderte geschätzt, als Schmuckstücke und Zeichen von hohem Ansehen. Das war schon vor 4000 Jahren in China so, bei den alten Ägyptern in den Tagen von Kleopatra, im antiken Griechenland und auch im Römischen Reich. Angeblich haben britische Perlen Julius Caesar zum Englandfeldzug bewogen. Im Mittelalter waren die kostbaren Kügelchen ein Symbol der Liebe zu Gott. Sie werden ja auch im Neuen Testament erwähnt. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. So heißt es in der Offenbarung des Johannes. Christliche Herrscher haben Perlen deshalb als Zeichen für ihre Macht eingesetzt. Ich habe gehört, dass auch Napoleon die Perlen geliebt hat, war Henja eingefallen und der Großvater hatte anerkennend genickt. Das ist richtig. Nach der Geburt seines Sohnes schenkte der Feindeskaiser seiner zweiten Frau Marie-Louise von Österreich eine exklusive Perle. Sie hieß La Régente. Vor kurzem wurde der französische Kronschatz veräußert, da hat sie der berühmte Juwelier Fabergé ersteigert. Inzwischen soll sie ihm die Perlensammlerin Fürstin Jussupova abgekauft haben, sicher für eine Menge Geld. La Régente ist nämlich eine der größten Perlen der Welt. In Napoleons Besitz befand sich auch ein weiteres sehr berühmtes Exemplar, La Pellegrina. Die hat man vor 200 Jahren in Panama gefunden. Zuerst gehörte sie der spanischen Krone, dann schenkte Prinz Philipp II. Sie Maria Tudor, der damaligen Königin von England. Von Napoleon ging sie wohl an Queen Victoria. »Ich werde meine Perlen nie hergeben, Opa Cornelius«, hatte Henja versprochen, und bisher war sie dem Gelöbnis treu geblieben. »Na, Henja, planst du einen Überfall?« riss eine Männerstimme sie aus ihren Erinnerungen und sie fuhr erschrocken herum. »Kali!« rief sie erfreut, als sie den sehr hochgewachsenen, braunhaarigen Endzwanziger in eleganter Kleidung mit Zylinder auf dem Kopf erkannt hatte. Sie gönnte sich eine herzliche Umarmung. Es gab ja keine Zeugen und außerdem war Karl Thomas Junior für sie wie ein großer Bruder. »Du bist ja noch mehr in die Höhe geschossen«, meinte sie. Dabei war davon auszugehen, dass er bei ihrem letzten Treffen vor gut 4 Jahren bereits ausgewachsen gewesen sein musste. Damals war Henja aus Anlass des 60. Geburtstages von Karlis Vater bei der Familie in München zu Besuch gewesen. Kommerzienrat Georg Karl Thomas, ein alter Freund ihres Großvaters, war in der Bayern-Metropole nicht nur ein stadtbekannter Juwelier, sondern auch ein politischer Kopf. Er saß als Abgeordneter der linksliberalen Fortschrittspartei im Landtag und wirkte im Münchner Magistrat mit. Zudem gehörte er zu den Mitbegründern der dortigen Trambahngesellschaft und der Dampfschifffahrtgesellschaft Würmsee in Starnberg. In Karl Thomas Haus am Marienplatz hatte Henja als Kind so manche Ferien verbringen dürfen. Dabei war ihr von den 4 Juwelierssöhnen der älteste und schüchternste, der nun hier vor ihr stand, am meisten ans Herz gewachsen. Karl Otto August Thomas war von jeher Karli genannt worden, um seinen Vornamen von dem des Vaters unterscheiden zu können. »Und du wirst immer schöner«, sagte er etwas verlegen. Mit Schmeicheleien konnte Henja nicht gut umgehen, daher fragte sie ablenkend, »Was führt dich nach Frankfurt?« »Du«, entgegnete Karli zu ihrem Erstaunen. »Ich war schon bei euch. Euer Hausdiener sagte, du bist beim Bäcker. Da dachte ich, ich gehe dir ein wenig entgegen. Irgendwie muss das erst noch einsickern, dass du jetzt alt genug bist, allein durch die Stadt zu gehen.« »Das ist lieb«, fand Henja, und sie machten sich auf den Weg zum Haus ihres Vaters. »Hast du wieder ein bisschen von Perlen geträumt?« erriet Karli und deutete über die Schulter zurück auf Kochs Juweliergeschäft. »Ertappt«, gab Henja zu. »Wie waren denn deine 3 Wanderjahre?« »Aufregend. Ich habe so viel gesehen und erlebt, das müssen wir alles mal in Ruhe besprechen«, schlug er vor. »Aber ich bin endlich Meister.« »Und jetzt möchtest du in Wien eine eigene Goldschmiede eröffnen?« vergewisserte sich Henja. »Das hattest du doch vor.« Ihr Freund seit Kindertagen schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Vater möchte spätestens nächstes Jahr in den Ruhestand gehen. Meine Brüder haben mich angefleht, in München zu bleiben und seine Nachfolge als Juwelier anzutreten. Die wollen das nämlich auf gar keinen Fall tun, keiner von den dreien.« Darüber war Henja ein wenig erstaunt. »Es muss doch traumhaft sein, ein solch wunderbares Geschäft übernehmen zu dürfen.« Der frisch gebackene Goldschmiedemeister schüttelte den Kopf. »Eugen und Ludwig haben mit der Juwelierskunst herzlich wenig am Hut. Die sind inzwischen Braumeister, haben ihr Handwerk in Pilsen gelernt. Mein dritter Bruder Fritz hat zwar auch die Ausbildung zum Goldarbeiter durchlaufen, aber er ist viel zu unstet. Also bleibe nur noch ich als Geschäftsnachfolger. Deshalb habe ich eine Bitte an dich.« Henja sah erstaunt zu ihm auf. »An mich?« »Ich weiß, dass du davon träumst, mit Schmuck zu arbeiten. Vaters bisherige Verkäuferin Elise Kolb will sich ebenfalls aufs Altenteil zurückziehen. Mit Mitte 60 hat sie das ja wirklich verdient. Wir finden beide, dass du eine geeignete Nachfolgerin wärst.« Henja sah ihn verblüfft an. »Natürlich würdest du ein eigenes Zimmer mit Ankleidekammer bei uns im 2. Stock bekommen«, fügte er rasch hinzu. »Wie wunderbar«, stieß Henja hervor. »Was für ein Angebot«, sie konnte ihr Glück kaum fassen, auch wenn die Fußstapfen des Verkaufsgenies Elise Kolb sehr groß waren. Und dann gab es da ja leider noch ein viel schwerwiegenderes Problem. »Es wird bestimmt nicht einfach werden, meinen Vater zu überzeugen, mich gehen zu lassen«,